Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jacobin Weekly. Mein Name ist Lauren Ballhorn, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und jeden Freitag sitze ich an diesem Tisch und diskutiere mit einem Gast aus unserem Autorenkreis über ein aktuelles politisches Thema. Das aktuelle politische Thema heute ist eins, was Millionen Menschen in Deutschland betrifft, nämlich der gesetzliche Mindestlohn. Wir haben seit 2015 in Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn und seit 2015 ist dieser Mindestlohn zu niedrig, um davon wirklich leben zu können. Nun hat Olaf Scholz vor ein paar Wochen angekündigt, er ist eigentlich der Meinung, man müsste diesen Mindestlohn auf 14, wenn nicht sogar 15 Euro erhöhen. Gerade liegt er bei ungefähr 12,41 Euro. Gut, könnte man sagen. Olaf Scholz ist aber nicht irgendein linker Randpolitiker oder Journalist, sondern seit 3 Jahren schon Bundeskanzler und seine Partei ist seit über 10 Jahren in der Regierung. Aber hey, schön zu wissen, dass sein Herz immerhin am richtigen Fleck liegt. Die Frage ist aber, könnte er diese Forderungen umsetzen? Will er sie überhaupt wirklich umsetzen? Und wenn er das schaffen würde, welche Auswirkungen würde das haben, sowohl auf die Wirtschaft als vor allem auf die Leben von den Millionen Menschen, die da auf diesen Mindestlohn angewiesen sind? Darüber diskutieren wir gleich mit unserem heutigen Gast, Ökonom und Jacobin-Kolumnist Maurice Höfgen. Davor habe ich aber noch einen kurzen Punkt. Es kam in den letzten paar Wochen mehrmals die Frage auf, wie kann man eigentlich den Podcast unterstützen? Und die Antwort darauf ist einfach. Du kannst Jacobin abonnieren. Alles, was wir hier bei Jacobin machen, sei es die Podcasts, die YouTube-Videos, die kostenlosen Artikel, die wir jeden Tag auf unserer Homepage veröffentlichen, leben davon, dass wir eine finanzielle Basis haben, die gesichert wird durch Print-Abos. Oder auch Digital-Abos, aber Print-Abos sind noch besser. Wenn du also Jacobin gut findest, wenn du willst, dass es uns noch lange gibt und wenn du willst, dass du noch jeden Tag einen kostenlosen 1 oder 2 Artikel von uns lesen kannst, dann bitte geht auf www.jacobin.de/abo und kauf dir selber eins. Wir sind gleich wieder da mit Maurice. Hallo Maurice, herzlich willkommen bei Jacobin Weekly und danke, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest.
Ja, hi, danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Ich würde gern mit dir heute vor allem über den Mindestlohn sprechen. Wie er zustande kommt, wie er funktioniert, was für Auswirkungen er auf unsere Wirtschaft hat. Und würde eigentlich gern einsteigen mit der, also sowohl mit der Erhöhung und auch jetzt mit der Forderung von unserem Kanzler, dass er diesen Mindestlohn nochmal gern erhöhen würde, obwohl er ja eigentlich Bundeskanzler ist und es seine Regierung ist, die für diesen Mindestlohn zuständig ist. Aber blicken wir vielleicht kurz zurück. Wir haben jetzt seit 2015 einen Mindestlohn, damals auf 8,50 Euro eingeführt von Kanzlerin Merkel als Teil einer großen Koalition. Heute, 9 Jahre später, ist der Mindestlohn auf 12, irgendwas gewachsen. Und wie gesagt, der sozialdemokratische Kanzler fordert seine eigene Regierung heraus, den nochmal zu erhöhen. Wie kommt es dazu?
Ja, es ist eine schräge Gemengelage, ehrlicherweise. Und von Anfang an, denn Angela Merkel, wenn man da schon anfängt, war jahrelang gegen den Mindestlohn. Also die SPD hat es in der GroKo gegen Merkel durchgesetzt. Friedrich Merz, jetzt CDU-Parteichef, hat sich zwar auf dem CDU-Parteitag dafür abgefeiert. Wir wären es gewesen, hat er gesagt, die den Mindestlohn eingeführt haben. Merkel hat auf Gewerkschaftstagen dagegen gesprochen. Also ja, die war davon nicht überzeugt. Und Olaf Scholz hat ja immerhin sein Respektversprechen aus dem letzten Bundestagswahlkampf eingelöst, einmalig, politisch, neben der sogenannten Mindestlohnkommission, die dann dafür zuständig ist, können wir vielleicht gleich im Detail noch drüber reden, den Mindestlohn per Gesetz von 10,45 auf 12 Euro zu erhöhen. Danach hat er sich aber wieder rausgezogen und das Feld der Mindestlohnkommission überlassen. Und jetzt gibt's was sehr Unangenehmes. Erstens, es war Tag der Arbeit. Zweitens, es ist EU-Wahl. Und drittens, es gibt eine EU-Richtlinie, eine neue, die eigentlich erfordern würde, dass der deutsche Mindestlohn bis November 24 auf 14 Euro steigt. Die Richtlinie besagt nämlich, der Mindestlohn muss armutsfest sein. Armutsfest heißt 60% des Medianlohns. Und das ist in Deutschland eben nicht 12,41 Euro wie aktuell, sondern deutlich höher. Und das ist unangenehm für einen selbsternannten Respektkanzler, deswegen kommt er da in Bedrulle. So richtig ernsthaft traut er sich aber nicht, denn man hat es schon aus seiner Frage herausgehört, es ist schräg, wenn ein Bundeskanzler Sachen fordert, als wäre er ein Linker in der Opposition. Ja, also er ist der mächtigste Mann im Land. Er sollte mehr tun können, als einfach bloß Schlagzeilen zu produzieren und was zu fordern.
Ja, lass uns vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Du hattest ja gesagt, Merkel war damals dagegen. Es ist ja nicht unbedingt der Fall, dass alle progressiven Politiker oder progressiven Organisationen überhaupt für einen Mindestlohn sind. Zum Beispiel der schwedische Gewerkschaftsverband war lange dagegen, aus dem Grund, dass sie argumentieren, dass es ihre Löhne tatsächlich drücken könnte. Auch manche linke Parteien in zum Beispiel in Südeuropa sind nach wie vor gegen den Mindestlohn aus den gleichen Gründen. Kannst du ein bisschen sagen über die Klasseninteressen oder die politischen Interessen hinter dem Mindestlohn in Deutschland? Wer wollte das und warum?
Ja, also erstmal ist es ganz einfach, Arbeitgeber sind tendenziell dagegen, Arbeitnehmer dafür. Bei Arbeitgebern muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen Konzernen, deren Geschäftsmodell ist, ins Ausland zu exportieren, und dem Bäcker Lutze beispielsweise, der darauf angewiesen ist, dass seine Kunden Kaufkraft haben. Bei Exportfirmen ist es ja natürlich ganz krass, die wollen betriebswirtschaftlich, ist deren Interesse, ihre Kosten zu drücken, also die Lohnkosten so gering wie möglich zu halten. Und die sind ja nicht auf heimische Kaufkraft angewiesen, sondern die sind darauf angewiesen, dass die Käufer im Ausland viel Kaufkraft haben. Das heißt, die haben 0,0 Interesse daran, dass die Menschen genug Geld im Portemonnaie haben, um deren Produkte abzukaufen. Das heißt, auch auf der Arbeitgeberseite würde ich nochmal ein bisschen unterscheiden. BMW und Bäcker Lutze sitzen da nicht in einem Boot. Und ja, auf der Arbeitnehmerseite sind es natürlich die Gewerkschaften, die daran ein Interesse haben. Es sind die Menschen, die direkt davon betroffen sind im Niedriglohnsektor, aber eigentlich ist das Interesse oder sind die Profiteure nicht nur diejenigen, die dann per Gesetz ihren Lohn erhöht bekommen, sondern auch die, die da drüber liegen, denn wenn quasi die Untergrenze an Lohnbedingungen nach oben verschoben wird, dann ist das ein Sicherheitspolster nach unten und natürlich gibt das Verhandlungsmacht, dass diejenigen, die jetzt, sage ich mal, bei 13 Euro gerade liegen, argumentieren können, Druck machen können auf ihren Arbeitgeber, mehr zu verlangen, um diesen Abstand nach unten einfach zu erhöhen und wissen, dass sie nicht tiefer fallen können. Und ja, so würde ich mal die Gemengelage, und dann hat man natürlich noch entlang der Parteien, würde ich sagen, fällt die Linie zwischen SPD-Seeheimern und SPD-Linken, weil SPD-Seeheimer den auch nicht so toll finden. In der CDU vielleicht Karl-Josef Laumann, der den noch gut findet. Also die sehr, sehr schwache Arbeitnehmerseite in der CDU, aber ansonsten in der CDU eigentlich alle dagegen. Die wettern auch gegen jede Erhöhung, schimpfen vor allem darauf, dass der nicht politisch festgesetzt werden soll. Und das ist so die Gemengelage. Die Arbeitnehmer sollten aber dafür sein, nicht nur für den Mindestlohn, sondern generell jede Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutzstandards, ob es Überstunden, ob es Urlaub, ob es Bezahlung ist, all das, also gibt es ein gemeinsames Interesse, auch von denen, die klassische Mittelschichtslöhne haben, das zu verbessern, denn dann springt eben mehr für sie raus und sie haben eine bessere Verhandlungsmacht.
Du hattest vorhin das Beispiel von Bäcker Lütze gegeben. Sind es nicht genau solche Kleinunternehmer, die oft am meisten bedroht werden können von einem Mindestlohn, weil sie eben auch von Hungerlöhnen überleben?
Ja, also vielleicht, um das mal ein bisschen aufzudröseln. Beim Mindestlohn oder generell bei Löhnen gibt es einmal die betriebswirtschaftliche Sicht von Unternehmen und da sind Löhne Kosten und Kosten will man minimieren, um die Profite zu steigern. Das gilt für Bäcker Lutze genauso wie für BMW. Dann gibt es aber noch eine zweite Ebene, das ist die volkswirtschaftliche, die hat ein einzelner Bäcker nicht im Blick, weil er auch so nicht denken kann, er muss betriebswirtschaftlich denken, aber da sind Löhne eben nicht nur Kosten, sondern Löhne auch Einkommen, das die Leute brauchen, um beim Bäcker Lutze Brötchen zu kaufen. Sprich, ein höherer Mindestlohn, ja, würde Bäcker Lutzes Lohnkosten erhöhen, gleichzeitig aber auch die potenzielle Nachfrage und das Einkommen seiner Kunden. Er könnte also auch mehr absetzen. Jetzt sind bei höheren Löhnen, theoretisch, ja. Genau, jetzt sind bei höheren Löhnen die Betriebe, die tendenziell es schwer haben, produktiver zu werden, haben ein größeres Problem als Unternehmen, die einfacher produktiver werden können. Ganz konkret, der Bäcker, der kann vielleicht was in seiner, mit den Maschinen, neue Maschinen kaufen, die irgendwie besser ist, schneller sich aufheizt, keine Ahnung was, und damit ein bisschen was rausholen. Aber spätestens, wenn die Dinger in der Theke liegen, so, da gibt es nicht mehr so viel Effizienzsteigerungen. Das beste Beispiel ist eigentlich der Friseur, weil ein Friseur kann nur so und so viele Haare schneiden. Die kann man nicht schneller schneiden bei gleicher Qualität. Da gibt es kaum Raum für mehr Produktivität. Während ein Industrieunternehmen eben an seinem Maschinenpark was ändern kann, an Abläufen was ändern kann, digitalisieren kann. Und dann können die Produktivität da rausholen. Und je höher, je teurer die menschliche Arbeitskraft, desto einfacher fällt es Unternehmen, die das mit Produktivitätssteigerung kompensieren können, ihre Preise nicht zu erhöhen und dann ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wohingegen ein Friseur, ein Bäcker, der kaum Möglichkeiten hat, das mit mehr Effizienz zu kompensieren, die Möglichkeit, also er muss dann die Preise erhöhen, um seine Profite zu verteidigen. Und deswegen kann es sein, ja, er hat höhere Lohnkosten und überwälzt das auf seine Kunden. Zu welchem Anteil er das kann, hängt dann davon ab, was die Wettbewerber machen, ob es effizientere Wettbewerber gibt. Soweit die Theorie. Aber ja, das ist quasi die Gemengelage. Das heißt, was der Mindestlohn bewirkt, ist nicht nur, wie wir eben gesagt haben, Arbeitnehmer insgesamt haben bessere Verhandlungsmacht, sondern unproduktive Unternehmen haben höhere Lohnkosten. Produktive Unternehmen können sich einen Wettbewerbsvorteil erzeugen. Der Mindestlohn ist aber generell ein Anreiz, produktiver zu werden. Höhere Löhne im Allgemeinen gelten als Produktivitätspeitsche, weil einfach es sich dann mehr lohnt, menschliche Arbeit effizienter einzusetzen oder vielleicht durch Digitalisierung Maschinen, Roboter zu ersetzen. Das wollen wir nicht überall, etwa in der Pflege. In vielen Bereichen ist es aber sinnvoll, weil uns das lästige Arbeit sparen kann. Und wir haben eine Verlagerung insgesamt in der Wirtschaft von weniger produktiven zu produktiveren Unternehmen hin. Also selbst wenn irgendwo Jobs verloren gehen, gehen die eigentlich nicht netto verloren, sondern entstehen bei produktiveren Unternehmen dann mehr. Und natürlich wird im Allgemeinen die Nachfrage erhöht, wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Mhm.
Ja, lass uns über die politische oder die Regelung des Mindestlohns sprechen. Du hattest ja vorhin irgendeinen CDUler zitiert, der meinte, der Mindestlohn soll nicht politisch festgelegt werden. Dabei wird er absolut politisch festgelegt, nämlich von der Mindestlohnkommission, die jetzt zum Jahreswechsel eine Steigerung von 41% beschlossen hat. Das ist im europäischen Vergleich sehr niedrig, auch wenn der deutsche Mindestlohn im europäischen Vergleich, also zumindest in absoluten Zahlen hoch ist, war die Steigerung jetzt verglichen mit unseren europäischen Nachbarländern ziemlich niedrig. Wie kam die Kommission zu dieser Entscheidung? Und wer sitzt überhaupt da und trifft diese Entscheidungen?
Ja, also jeder CDUler hätte jetzt gerade eben schon reingerätscht allerdings gesagt, nein, also wenn die Mindestlohnkommission das entscheidet, dann ist das keine politische Entscheidung, denn die sind ja unabhängig, das sind die Technokraten, das ist keine politische Entscheidung. Natürlich ist das politisch, allein schon deshalb, weil bei der Einführung wurde willkürlich, wenn man so will, 8,50 Euro festgelegt. Und dann beschlossen, dass ab jetzt, ab dann 2015, die besagte Mindestlohnkommission darüber entscheidet. Die besteht aus im Moment 9 Personen. Es gibt einen neutralen Vorsitzenden. Es gibt von Arbeitgeber- und von Arbeitnehmerseite je 3 stimmberechtigte Mitglieder, also 3 Gewerkschafter und 3 von der Arbeitgeberseite. Und dann gibt es noch 2 wissenschaftliche Mitglieder, die allerdings keine Stimmberechtigung haben. Und es wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Das heißt, im ersten Schritt ist tatsächlich die Vorsitzende auch raus. Die hält sich raus. Das Ziel ist, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite können sich einigen auf einen Vorschlag, den sie ja mit einfacher Mehrheit beschließen. Die Mindestlohnerhöhung soll sich an der sonstigen Tarif- und Lohnentwicklung orientieren. Heißt, Löhne steigen um 5%, soll auch der Mindestlohn um 5% steigen. Wie viel genau? Da wird dann eben in dieser Mindestlohnkommission drüber verhandelt und entschieden. Wenn die sich nicht einigen können, dann macht die Vorsitzende einen Vermittlungsvorschlag. Wenn die sich darauf immer noch nicht einigen können, Dann entscheidet einfach die Vorsitzende und kann mit ihrer Stimme quasi einen eigenen Vorschlag durchdrücken. Und das ist jetzt auch neulich passiert, bei der Anhebung von 12 Euro auf 12,42 Euro. Und dabei wurde der Kanzler, das wird öffentlich gar nicht so häufig diskutiert, düpiert von der Kommission. Denn die Steigerung von 12 Euro auf 12,42 Euro ist nur so gering, weil die Mindestlohnkommission diese 12 Euro Mindestlohn, die ja gesetzlich beschlossen wurden, einfach komplett ignoriert haben. Die haben die allgemeine Lohnentwicklung genommen und das auf die 10,45 Euro, also den alten Wert, gerechnet, sind damit dann bei 12,42 Euro gelandet. Hätten sie von 12 Euro ausgerechnet, wäre der Mindestlohn deutlich höher gewesen. Und das ist schon bitter. Also man muss sich das vorstellen, ein Kanzler, der mit den 12 Euro Wahlkampf gemacht hat, mit dem Slogan Respekt, setzt das durch und im nächsten Zug kommt die Mindestlohnkommission, die übrigens eine SPD-Arbeitsministerin, Andrea Nahles, damals eingeführt hat, und sagt, ja, lieber Kanzler, du kannst zwar warme Worte reden, du kannst auch Gesetze irgendwie versprechen und dann nachher Realität werden lassen, aber wir achten da nicht drauf. Also es war der ausgestreckte Mittelfinger an den Bundeskanzler. Und die SPD ist darüber noch sauer, nur die Realität ist, sie können jetzt, wenn sie nicht nochmal bereit sind, den Mindestlohn per Gesetz zu ändern, was sie jederzeit könnten, ja, die Mindestlohnkommission kein Sagen drüber. Die Mindestlohnkommission ist quasi Dienstleister, ja, sie hat, kann das nicht verhindern, wenn die Ampel den Mindestlohn gesetzlich festsetzen will. Aber solange man das sich nicht traut, und danach sieht es aus, kann der Kanzler viel sagen, wird die Mindestlohnkommission mit der Arbeitgeberseite, die das eigentlich permanent dann blockiert und auch dominiert und auch den Vorschlag der Vorsitzenden eindeutig geprägt hat. Also die Vorsitzende hat sich auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen. Gibt es da eigentlich keine Chance. Ein pikantes Detail noch. Das wissenschaftliche Mitglied der Arbeitgeberseite hat eine ziemliche Doppelfunktion aktuell in der Ampel. Das ist nämlich Professor Dr. Lars Feld. Der ist gleichzeitig auch Hausökonom von Christian Lindner, von der FDP. Also, Und Lars Feld war natürlich auch immer gegen den Mindestlohn, hat 2015 vor der Einführung dagegen getrommelt und gewettert wie kein Zweiter. Das würde Massenarbeitslosigkeit erzeugen und. Ist alles nicht eingetreten. Ja? Trotzdem darf er immer noch überall seinen Senf dazugeben, wird überall zitiert, obwohl er empirisch also daneben lag. Noch ein letztes spannendes Detail. Im Gesetz für die Mindestlohnkommission steht, die Kommission soll darauf achten, dass Arbeitnehmerinteressen geschützt werden, dass es eine faire Wettbewerbsbedingungen gibt und darauf achten, dass nicht zu viel, wie war jetzt der Wortlaut, Beschäftigung, also darauf achten, dass es nicht zu viel Arbeitslosigkeit erzeugt. Mhm. Ja, irgendwie nicht zu viel Beschäftigungsverlust. Irgendwie so war die Formulierung, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber das ist ja schon ein neoliberaler Einschlag, denn das ist genau Lars Felds Theorie. Wenn Arbeit zu teuer ist, dann gibt es Arbeitslosigkeit. So funktioniert das aber nicht. Diese Theorie dahinter, die neoklassische, ist überholt. Im Griechenland, wo man die Löhne massiv gekürzt hat mit der Theorie, weil man dachte ja, wenn man Arbeit billig macht, dann gibt es ganz viel Nachfrage nach Arbeit. Massiv gescheitert, Löhne gekürzt, dann natürlich wird die Nachfrage gekürzt und wenn die Unternehmen weniger absetzen, dann brauchen die nicht mehr Mitarbeiter, sondern weniger. Also Lohnkürzungen haben extrem negative Folgen für die Volkswirtschaft insgesamt. Ja, und so sieht man durch und durch einen neoliberalen Einschlag in dieser Mindestlohnkommission. Die ist von Anfang an, seit 2015, ein neoliberaler Kompromiss, auf den die SPD sich da eingelassen hat. Wahrscheinlich, weil sie gegen Merkel nicht mehr durchsetzen konnte.
Die SPD, aber auch die Gewerkschaften.
Auch die Gewerkschaften.
Sie sitzen mit drin und sie haben es mitgetragen. Und da würde ich mich interessieren, sowohl bei diesem Beschluss, den du gerade geschildert hast, aber auch allgemein, welche Mittel haben die Gewerkschaften da, ihre eigene Position, ihre eigene Forderung durchzusetzen?
Ja, sie können was fordern und haben ihre drei Stimmen. Da stehen allerdings die drei Arbeitgeberstimmen dagegen. Und eigentlich müssten sie die Vorsitzende überzeugen. Und das macht auch ein bisschen in normalen Tarifverhandlungen ist es ja ist es ja auch so, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich einigen müssen. Und dieser Vorsitzende macht so ein bisschen, nimmt die Schlichterrolle ein, die man vielleicht in normalen Tarifverhandlungen so kennt. Allerdings viel früher und viel mächtiger. Denn am Ende können die Gewerkschaftsseite kann dem gar nicht mehr widersprechen. Das heißt, wenn die Vorsitzende sich auf Arbeitgeberseite schlägt, dann wird es halt durchgedrückt. Das ist was die SPD zuletzt gefordert hat zu ändern, dass nämlich die Mindestlohnkommission einstimmig entscheidet. Einstimmig, also konsensual und nicht mit einfacher Mehrheit. Und das heißt, die müssen sich alle einig sein. Jetzt hätten die Gewerkschaften das blockieren können. Ich sehe da nur nicht auch unbedingt eine Lösung drin, denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann dazu kommt, dass die Arbeitgeber sagen, ja gut, wir können uns nicht einigen, dann bleibt der Lohn halt, wo er ist. Denn die haben ja erstmal gar keine Not, gar keinen Bedarf, den Mindestlohn zu erhöhen. Der Zeitdruck liegt ja bei den Arbeitnehmern, bei der Gewerkschaftsseite. Und deswegen haben die Arbeitgeber strukturell eine bessere Verhandlungsposition. Und ob das jetzt konsensual oder mit einfacher Mehrheit ist, ist jetzt nicht der absolute Gamechanger.
Hm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber meinem Verständnis nach war auch ein Grund für die Notwendigkeit eines Mindestlohns und ein Grund, warum die Gewerkschaften sich dafür eingesetzt haben, auch der nach unten gehende Organisationsgrad in der deutschen Wirtschaft. Ne? Das, wenn wir die Bundesrepublik, die Geschichte der Bundesrepublik anschauen, da war es für die Gewerkschaften eine sehr lange Zeit lang möglich, Tarife eigentlich für gesamte Branchen durchzusetzen und basiert auf ihrer Verhandlungsmacht und Organisationsgrades auch da in Bereichen, wo sie nicht organisiert waren, einen Einfluss auszuüben. Das geht schon seit Jahrzehnten zurück. Und würdest du aber dann sagen, dass diese Kommission letztendlich diese schwächelnde Position der Gewerkschaften strukturell verfestigt?
Nee, ich würde schon sagen, also dass es einen Mindestlohn gibt und selbst wenn er jetzt nur um 42 Cent steigt, ist besser, als wenn es das nicht gäbe. Also
Situation, wo die Gewerkschaften so schwach sind, wie sie sind.
Genau, also es ist eine kleine Hilfestellung, eine kleine Stütze für auf den Boden gefallene Gewerkschaften. Andersrum kann man auch argumentieren, das alles hätte es gar nicht gebraucht, wenn es einen hohen Organisationsgrad und starke Gewerkschaften gibt. Denn dann ist der Mindestlohn gar nicht so sehr notwendig. In Deutschland hat allerdings, da müssen wir auch über die SPD reden, die Agenda 2010 nicht nur die Gewerkschaften strukturell geschwächt, sondern generell die Arbeitnehmer und ihre kollektive Macht und einen riesigen Niedriglohnsektor geschaffen. Und wenn man sich jetzt mal nur allein die Zahlen anschaut, wie viele Menschen von der Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro profitieren würden, ich meine, die Zahl war 6 oder 8 Millionen Arbeitnehmer. Also wahnsinnig viele und das muss eine Gewerkschaft erstmal hinbekommen. Also direkt so viele Arbeitsverträge zu beeinflussen, da sind die leider nicht mehr. Und deswegen ist die Mindestlohn schon eine Verbesserung zum Status quo. Im Ideal würde ich sagen, sollte es also Gewerkschaften geben, die mächtig sind, einen hohen Organisationsgrad, viel mehr Allgemeinverbindlichkeitserklärungen und in einer Wirtschaft, wo Vollbeschäftigung herrscht, wo Arbeitnehmer sich quasi einen Job aussuchen können, wo die strukturell viel Macht haben, so ein Mindestlohn, so eine Mindestlohnkommission eigentlich überflüssig sein. Jedenfalls nicht für x Millionen Menschen relevant sein.
Ja. Ist aber erstmal nicht in Sicht sozusagen. Deshalb würdest du politisch argumentieren, die jetzige Situation ist zumindest besser als kein Mindestlohn. Und gilt es dann auch für diese Kommission? Weil die Kommission klingt für mich sowas wie eine strukturelle Schieflage für unsere Seite.
Ja, stimmt. Es kommt immer darauf an, würde ich sagen, wie die Perspektive ist. Gerade hat man die Perspektive Ampel, SPD und Grüne in der Regierung, beide, die tendenziell pro, erstmal ganz lose und oberflächlich, warum pro Arbeitnehmerinteressen sind und für einen Mindestlohn. Und da wirkt es so, als würde die Mindestlohnkommission jetzt ja den Kanzler bremsen. Andersrum, wenn man sich jetzt vorstellt, der Bundeskanzler wäre Friedrich Merz. Und wir würden sagen, wir haben keine Mindestlohnkommission und der Mindestlohn wird einfach politisch festgelegt. Dann könnte es sogar sein, dass eine Mindestlohnkommission sogar den Mindestlohn höher setzt, als es ein Bundeskanzler Friedrich Merz in einer wie auch immer gearteten Regierung machen würde. Also deswegen würde ich sagen, abhängig von der Perspektive. Was die Mindestlohnkommission obsolet machen würde, wäre ein einfaches Gesetz, nämlich passend zur EU-Mindestlohnrichtlinie, dass man einfach sagt, der Mindestlohn muss armutsfest sein, also 60% des Medianlohns entsprechen. Und das wäre eben deutlich mehr als das, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt bei 14 statt bei 12,42 Euro. Und damit wäre ja auch sichergestellt, wenn der Medianlohn steigt, steigt auch der Mindestlohn. Und dass die Distanz von 12,42 Euro zu dieser Richtlinie, die dann 14 Euro bedeuten würde, so groß ist, sagt eigentlich nur eins. Nämlich, dass der Mindestlohn viel zu niedrig war, als er eingeführt wurde. Dass diese 8,50 Euro ein Joke waren. Weil ab dann ging es mass menos mit der Lohnentwicklung schon so weiter. Allerdings, weil der Einstiegspunkt zu niedrig war, ist das weit unter dieser unter dieser Armutsschwelle gewesen. Und das einmalig zu korrigieren, wäre auf jeden Fall ein großes Plus. Und dann kann man sich diese Mindestlohnkommission aus meiner Sicht auch schenken. Dann hat man einen regelbasierten Mindestlohn. Es wäre besser als diese Mindestlohnkommission. Dann wäre der jetzt auch von den 12 Euro dann nachher weitergegangen und nicht wieder zurück auf die 10,45. Sowas hätte man vermieden. Aber in meiner Vorstellung sollte das die Untergrenze sein. Und wenn eine Regierung meint, der Mindestlohn müsste höher sein als die Armutsschwelle, wo es aus meiner Sicht auch Argumente für gibt, denn die 60% sind ja auch willkürlich. Also diese Definition von wo ist die Armutsschwelle, und da können wir schon ein bisschen ambitionierter sein, dann sollte man auch politisch den Mut und den Mumm haben, den dann noch höher zu setzen. Aber diese Richtlinie und das als deutsches Gesetz, als Untergrenze, wäre aus meiner Sicht besser als die Kommission. Mhm.
Du hast jetzt ein paar Mal die Mindestlohnrichtlinie der EU erwähnt. Da würde mich zum einen interessieren, wie steht Deutschland da im europäischen Vergleich? Also wie viele Länder halten diese 60% ein? Und gibt es da irgendwelche Mechanismen, das aufzuzwingen? Oder ist es letztendlich, wie viele EU-Maßnahmen und Richtlinien, ein netter Vorschlag?
Es ist jetzt nicht mehr nur noch ein Vorschlag, weil es ja schon Richtlinie geworden ist. Verordnung wäre natürlich deutlich mächtiger gewesen. Die Sanktionsmechanismen, wenn das nicht eingehalten wird, sind mir jetzt gar nicht bekannt. Aber die werden nicht besonders drastisch sein. Es gibt Länder in der EU, die haben auch jetzt schon einen höheren Mindestlohn als Deutschland. Die Niederlande hat uns zum Beispiel zuletzt überholt. Luxemburg ist vor uns. Ich meine, Belgien sogar auch. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Generell ist es so, dass die Richtlinie, also ob die, welche Wirkung die hat und in den Ländern hatte, muss man jetzt mal schauen, weil es ist in den Ländern ja immer so, dass bis auf den letzten möglichen Tag bei solchen Verbesserungen gewartet wird, bis man es umsetzt. Also ob da jetzt einige Länder deshalb wegen der Richtlinie schon agiert haben, weiß ich ehrlicherweise nicht. Wäre mal für 25 spannend zu sehen, was das dann verändert hat. Aber ja.
Und wenn Scholz sagt im Stern-Interview, dass er will den Mindestlohn auf 14 und dann perspektivisch auf 15 erhöhen, hältst du das in dieser Konstellation für realistisch? Oder möglich? Nee,
die FDP würde das nicht mitmachen. Eben. Nein, würde die nicht mitmachen. Ich finde es ein bisschen schade. Man müsste der FDP natürlich auch was anbieten. Christian Lindner der denkt unternehmerisch. Das hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Der Vorteil ist, man kann mit ihm über alles verhandeln. Es muss nur ein gutes Angebot sein. Jetzt schätze ich allerdings Lindner als einen besseren Verhandler sein als Olaf Scholz, wenn man mal so ein bisschen sieht, was die Ampel so umgesetzt hat und was die FDP als kleinste Partei hat durchsetzen können. Aber ja, man müsste Christian Lindner was anbieten. Und ich finde, man könnte zum Beispiel anbieten, die FDP steht ja total auf diese Aktienrente, dieses Generationenkapital. Das ist nicht die Lösung für die Rente. So wie es jetzt aufgesetzt ist mit den 12 Milliarden jährlich, macht es allerdings auch nicht viel kaputt. So, man kann daran einiges kritisieren, aber es ist kein Weltuntergang. Und da einen Kuhhandel zu machen und zu sagen, wir verdoppeln meinetwegen diese Aktienrente, dass der Staat jedes Jahr 24 statt 12 Milliarden da reinzahlt und das Geld eben anlegt. Und dafür machen wir aber, setzen wir den Mindestlohn durch. Da wäre ehrlicherweise für die Menschen, die Arbeitnehmer, mehr gewonnen als mit der Aktienrente verloren geht. Das wäre also ein guter Deal. Auch wenn ich kein Fan der Aktienrente bin, keine echte Aktienrente ist, aber das wäre was man machen könnte. Und die FDP hätte nochmal jetzt vor der Bundestagswahl so einen Kernpunkt durchgesetzt, die SPD hätte nochmal einen Kernpunkt durchgesetzt, die Grünen sind ja auch für den Mindestlohn, also es wäre Win-Win für alle Ampelparteien und es kostet kein Geld für den Bundeshaushalt, das ist das Gute, denn Aktienrente, das läuft an der Schuldenbremse vorbei, weil es keine Ausgabe ist, sondern eine Anlage. Der Bund kauft mit dem Geld ja Aktien, ist also nicht weg, sondern erhält was anderes. Wenn der Beamte bezahlt, ist das Geld für den Bund weg. Das Stichwort dazu ist finanzielle Transaktion, rechtlicher Begriff, und die werden von der Schuldenbremse ausgeschlossen. Das heißt, die könnten, ob die 12, 24 oder 36 Milliarden jedes Jahr da reingeben, ist für die Schuldenbremse egal. Und andersrum würde ein höherer Mindestlohn, auch ein interessanter Punkt, ja sogar den Bundeshaushalt entlasten, denn weniger Aufstocker es gäbe weniger Aufstocker im Bürgergeld, es gibt mehr Steuereinnahmen, weil die Leute mehr Einkommen haben und entsprechend mehr Einkommensteuer schon zahlen, aber auch mehr konsumieren, mehr Umsatzsteuer beispielsweise dann beim Staat landet. Die Sozialversicherungen hätten höhere Einnahmen, das heißt, der Bund muss weniger zu Renten, Krankenversicherungen und so weiter zuschießen. Sind jetzt keine astronomischen Summen. Also bei der Erhöhung von 10,45 auf 12 Euro waren das 270 Millionen Euro, die der Staat, der Bund an mehr Einnahmen hatte, beziehungsweise minder Ausgaben. Und bei den Sozialversicherungen, das ist schon ein bisschen relevanter, 1,5 Milliarden. Aber da die Ampel ja über Geld streitet, also wenn sie dadurch eben eine halbe Milliarde im Bundeshaushalt dann spart und mehr hat, why not?
Ich würde gerne noch, bevor wir Schluss machen, deine Meinung zur Aktienrente hören. Aber davor würde ich gerne noch mal ein bisschen sprechen über weitergehende Forderungen sozusagen. Weil, ich meine, wenn wir zurückdenken, ich kann mich noch an Tagen erinnern, da hat die Linkspartei als einzige Partei im Bundestag einen Mindestlohn von 10 Euro gefordert. Jetzt sind wir bei einem Mindestlohn von deutlich drüber. Die Linkspartei fordert, glaube ich, 15 Euro, bin mir gerade gar nicht so sicher.
Ja, ja.
BSW fordert 14 Euro. Und du hast gerade dargelegt, warum eigentlich auch aus Arbeitgebersicht sozusagen der Mindestlohn oder eine Erhöhung des Mindestlohns jetzt gar kein so schlechtes Deal ist. Wenn wir jetzt über hinausweisende Reformen denken oder Schritte, die Macht der Arbeitnehmerseite strukturell verschieben kann, was wären dann Strategien oder Forderungen jenseits eines Mindestlohns? Du bist zum Beispiel für eine Jobgarantie. Wie könnte eine Jobgarantie im Vergleich zu einem Mindestlohn da die Kräfteverhältnisse verschieben?
Ja, also Jobgarantie ist die Idee, dass jeder, der arbeiten will, auch garantiert arbeiten kann. Es ist sogar in der universellen Erklärung der Menschenrechte, gibt es ein Recht auf Arbeit. Das wäre die Verwirklichung. Denn gerade ist es so, wenn man arbeiten will, dann ist man darauf angewiesen, entweder einen regulären Job beim Staat zu bekommen oder in der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft gibt es aber nur Jobs, wenn es sich betriebswirtschaftlich rentiert. Und in Krisenzeiten wie gerade, Arbeitslosigkeit nimmt zu, haben wir 1,3 Millionen offene Stellen, die sofort zu besetzen sind, aber 3,6 Millionen Arbeitslose und dann noch Hunderttausende, die unfreiwillig zum Beispiel nur in Teilzeit arbeiten, die mehr arbeiten würden, aber keine Stellen finden. Heißt, es kommt eine Handvoll Leute, die Jobs suchen, auf jede offene Stelle. Es gibt also nicht genügend Arbeit für alle. Selbst wenn alle bereit wären, zu den absoluten Kack-Konditionen, die absoluten Kack-Jobs anzunehmen, gäbe es nicht genug Arbeit für alle. Das sollte man mal all jenen auch entgegenhalten, die ständig vom Arbeitskräftemangel schwadronieren, während die Arbeitslosenquote bei 6% liegt. Also das ist auch, wäre aber wahrscheinlich eine eigene Folge wert, dieses Narrativ. Hat sich komplett durchgesetzt. Scholz, Habeck, also alle reproduzieren das. Und es steht natürlich diesem Ziel, Vollbeschäftigung, was wirklich Macht gibt, für die Arbeitnehmerseite komplett entgegen. Naja, auf jeden Fall, die Jobgarantie würde hingehen und sagen, gut, es gibt gerade keine Jobs in der Privatwirtschaft für euch, ihr wollt aber arbeiten. Also schaffen wir gemeinnützige Jobs vor Ort in den Gemeinden, angepasst im Idealfall auf eure Motivation, eure Qualifikation, und vergüten das zu Mindestlohnkonditionen. Dieser Jobgarantie würde eine Untergrenze an akzeptablen Arbeitsbedingungen in den Arbeitsmarkt einziehen. Und nicht nur Bezahlung, auch Urlaub, auch Arbeitnehmerrechte, Pausenrechte, alles. Ja, also die Bedingungen, die in der Jobgarantie gelten, die müssen in der Privatwirtschaft getoppt werden, damit die Leute in der Privatwirtschaft arbeiten statt in der Jobgarantie. Und damit würde
also setzt nochmal Druck auf die Arbeitgeber.
Genau, nochmal Druck und vor allem mehr als nur bei der Bezahlung. Und ein Mindestlohngesetz wäre damit überflüssig, weil niemand würde für 8 Euro in der Privatwirtschaft arbeiten, statt für 12,42 Euro eben diesen Job anzunehmen. Jetzt darf man das nicht missverstehen. Also eine Jobgarantie soll jetzt nicht für 7 Millionen Menschen da sein. Das wäre schwer zu organisieren. Sondern
auch extrem teuer, nicht?
Extrem teuer aus konservativer Sicht, wenn man sagt, oh Gott, das Geld vom Staat ist knapp. Aus progressiver Sicht, wenn man darüber nachdenkt, dass ja dann sinnvolle Tätigkeiten finanziert werden, die unser aller Leben besser machen, die Gemeinde besser machen, wiederum nicht. Denn Arbeitslosigkeit, wenn die Menschen nichts machen und erniedrigt werden in ihren Arbeitslosenbezügen, das richtet viel mehr Schaden an. Und deswegen, also wenn man nur an den Staatshaushalt denkt, ja, dann kostet das Geld. Wenn man daran denkt, Gesellschaft und Wirtschaft im Allgemeinen, dann ist es immer besser, wenn alle Ressourcen, die wir haben, zu guten Bedingungen bestmöglich eingesetzt werden. Und deswegen sollte die Jobgarantie, das wollte ich nur sagen, keine 7 Millionen Jobs beinhalten, denn wenn die so groß sein müsste, wäre das ein Versagen der allgemeinen Wirtschaftspolitik. Sondern wir brauchen Vollbeschäftigungspolitik, dass möglichst viele Menschen zu besseren Bedingungen beim Staat und in der Privatwirtschaft arbeiten und es immer nur einen ganz kleinen Satz gibt von denen, weil die Privatwirtschaft, das fluktuiert auch, mal läuft die Wirtschaft gut, mal schlecht, so, da gibt es immer konjunkturelle Arbeitslosigkeit, dass das quasi aufgefangen wird in der Jobgarantie. Das hat übrigens nichts mit Arbeitszwang zu tun, das wird auch häufig dann vorgeworfen. Es ist eine Option, zusätzlich zu allem, was wir jetzt haben. Der komplette Sozialstaat kann so bleiben, wie er ist. Und das wäre einfach nur eine neue Säule. Ich könnte ein neues Sozialgesetzbuch dazu machen und das da definieren. Und wenn Menschen den Jobgarantiejob ablehnen, ja gut, dann lehnen sie halt ab. Aus meiner Sicht oder in meiner Jobgarantie würden ihnen keine Leistungen gekürzt oder sonst was. Wenn das natürlich von Konservativen gekapert wird, könnte das damit zusammenhängen. Aber da ist die Motivlage auch eine ganz andere. Jedenfalls würde eine Jobgarantie ein Mindestlohngesetz eigentlich überflüssig machen. Und natürlich strukturell auch wieder der Arbeitnehmerschaft mehr Macht geben. Denn heute ist es ja so, wenn man man stellt sich vor, man ist jetzt im absoluten Kackjob. Man macht den nicht gerne, man muss die Familie ernähren, man schleppt sich dahin. Der Arbeitgeber ist wirklich ätzend zu einem. Dann hat man keine Chance, diesen Job aufzugeben. Wenn man ihn aufgibt, dann landet man in einem erniedrigenden Existenzminimum und hat deutlich weniger Geld. Wenn man allerdings die Möglichkeit hat, heute diesen ätzenden Job beim ätzenden Arbeitgeber aufzugeben und morgen woanders eine gemeinnützige Tätigkeit, die vielleicht sinnstiftender ist, die zu Mindestlohnbedingungen bezahlt ist, besser auch als das, was wir dann im Bürgergeld haben, dann gibt einem das Macht, auch mehr Macht als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Denn das bedingungslose Grundeinkommen ist ja nur das Existenzminimum. Wenn man mehr darüber hinaus will, mehr Stunden arbeiten zum Beispiel, um mehr zu verdienen, dann kann das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen, nicht leisten. Nur Jobgarantie also, aber schon.
Mhm.
Und ist natürlich eine Utopie und nichts, was auch nur annähernd in der Ampel oder in den nächsten Legislaturen eine realistische Chance auf Umsetzung hat.
Ja, aber wie bei Mindestlohn und bei allen Maßnahmen, die wir vorhin besprochen haben, hängt es auch ein großes Stück weit von den Kräfteverhältnissen ab. Und wenn sie,
genau,
wenn sie nicht in unserem Sinne sind sozusagen, dann kann man eher mit einer neoliberalen Variante rechnen. Und damit würde ich eigentlich gern schließen, weil du hattest vorhin, würde gern noch zum Schluss auf die Aktienrente kommen, weil das hast du jetzt vorhin sozusagen, wärst du fiktiver Verhandlungsführer für die Ampelkoalition, hättest du der FDP die Aktienrente angeboten. Nun ist sie diese Woche im Bundestag beschlossen worden und ist von konservativer Seite kritisiert worden, dass sie nicht weit genug geht. Das ist keine richtige Aktienrente. Ich glaube, du hast vorhin auch den gleichen Satz fallen lassen. Kannst du vielleicht deine Einschätzung geben zu diesem Paket und was es wirklich bedeutet? Vor allem angesichts, ich meine, wir haben Inflation, die Löhne auffrisst, wir haben Löhne, die nicht hoch genug sind und wir haben eine große Angst unter vielen jungen Arbeitnehmern, inklusive mich und dir bestimmt, dass, wenn wir 65 oder mittlerweile 67 erreicht haben, dass es einfach kein Geld mehr gibt für die Rente. Was soll dieses Paket bewirken, beziehungsweise wie ist es zu kritisieren oder zu sehen aus einer linken Perspektive, aus einer Arbeitnehmerperspektive? Ja.
Also eine echte Aktienrente wäre gewesen, wenn man gesagt hat, 2% der Rentenbeiträge werden jetzt verpflichtend direkt von den direkt angelegt und je nachdem, wie das performt, hat man dann mehr oder weniger Rente. Das wäre eine echte Aktienrente gewesen. Was wir jetzt haben ist, der Staat verkauft jedes Jahr Staatsanleihen im Wert von 12 Milliarden Euro, besorgt sich also 12 Milliarden Euro neues Geld, legt das an in Aktien, unter Umständen leider auch in sowas wie Private Equity, in Pflegeheime, in Immobilienfonds, all sowas. Das ist der kritischste Part für mich. Aber er legt es auf jeden Fall an, will damit Rendite erwirtschaften. Jedes Jahr 12 Milliarden rein. Die Rendite in den ersten, ich glaube, bis 2035 oder so, soll in dem Fonds bleiben, damit er erstmal größer wird, damit er irgendwann 200, 300 Milliarden schwer ist. Und dann soll jedes Jahr, ich glaube, es war 2035 oder 2036, eben die jährliche Rendite ausgeschüttet werden. Sprich, wenn das dann 200 Milliarden schwer ist und man macht 5% Rendite, werden 10 Milliarden jedes Jahr aus diesem Fonds ausgeschüttet, gehen in den Bundeshaushalt und im Moment werden schon 100 Milliarden jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt der Rentenversicherung zugeschossen. Dieser Bundeszuschuss kann dann kleiner sein. Also der Bund spekuliert quasi wie ein Hedgefonds mit geliehenem Geld für sich selber auf eigene Kosten, auf eigene Rechnung. Und die Rentenbeiträge sind erstmal unabhängig davon. Also ob das Rendite erwirtschaftet oder nicht, davon hängen jetzt nicht die individuellen Rentenzahlungen ab. Das heißt, es wird jetzt nicht, der Bund spekuliert für sich selber, wenn man so will, auf eigene Kosten, auf eigene Rechnung und nicht mit dem Geld der Beitragszahler für die Rentnerinnen und Rentner. Das ist schon mal ein Unterschied. Das Zweite ist, die Milliarden, die für die Aktienrente ausgegeben werden, fehlen nicht woanders, weil, habe ich eben erklärt, es ist eine finanzielle Transaktion, läuft an der Schuldenbremse vorbei. Das heißt, es ist keine Entscheidung, der Staat kauft Aktien und kann deswegen Straßen nicht sanieren. Wenn das der Fall wäre, wäre immer Straßen sanieren, in Bildung investieren, in Forschung investieren deutlich besser als die Aktienrente. Denn das wahre Rentenproblem ist nicht, wie können wir Geld auszahlen, sondern schaffen wir es mit weniger Erwerbstätigen, produktiver zu sein und so viele Güter und Dienstleistungen herzustellen, dass wir eine Gesellschaft mit mehr Rentnern versorgen und durch füttern können, eher als durch finanzieren. Das ist das wahre Problem. Insgesamt muss man sagen, diese 10 Milliarden, die dann ausgeschüttet werden, bei einer Rentenversicherung, die dann jährlich 500, 600, 700, in den 40 Jahren sogar bis zu 800 Milliarden Euro braucht, ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Löst das die Rentenprobleme? Nein. Ist das eine Katastrophe? Nein. Ist es für die FDP ein kleines Image- und Prestigeobjekt? Man sollte nochmal genau hinschauen, wo rein investiert werden darf, weil wenn dann Geld in Pflegeheime und Immobilien gesteckt wird, der Bund also ein Interesse daran hat, daraus möglichst viel Profit zu ziehen, dann ist das ein perverser Anreiz, weil gleichzeitig hat der Staat auch eine Aufgabe, für gute Pflege und für genug Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Das ist pervers, da muss man genau hinschauen. Ansonsten gibt es vielleicht sogar noch einen Vorteil, wenn man zynisch ist, und zwar holt der Staat sich natürlich über die Aktienbeteiligungen Gewinne aus Unternehmen zurück, die ihre Gewinne in Europa kleinrechnen und damit keine Steuern zahlen. Also wenn man zum Beispiel jetzt an Amazon denkt, man an Apple denkt, man an großen Konzerne denkt, you name it, die in Deutschland und Europa Mega-Umsätze machen, aber nur Mini-Steuern zahlen, fließt damit sogar sozusagen ein bisschen was Geld zurück. Aber wie gesagt, es ist ein zynischer Hinweis, ein zynischer Vorteil. Die vernünftige Lösung wäre natürlich, die ordentlich zu besteuern, wenn die hier fette Umsätze machen.
Also sollte eine fiktive linke Regierung, die irgendwann eine Mehrheit im Bundestag hat, gar nicht auf eine Aktienrente verzichten, sondern sie ethisch besser kontrollieren und vor allem besser investieren.
Och, die können die dann ruhig wieder einschampfen. Ist jetzt, also ich finde jetzt nicht, dass das für immer existieren sollte. Nur in den bestehenden Kräfteverhältnissen ist das was, wo man eben aus Kuhhandel sich der FDP was geben kann. Die CDU mit Friedrich Merz, der ja bekanntlich ein BlackRock-Merz ist, findet das bestimmt auch ganz gut. Kann man ruhig machen, um damit anderes durchzusetzen. Das wäre Teil, würde ich sagen, eines Pragmatismus. Was man nicht machen sollte, wäre eben eine echte Aktienrente daraus werden lassen, dass die Renten nachher davon abhängen, wie die Börsen performen. Kann dann für einzelne Rentner blöd sein. Also sollte schon das Risiko weiter beim Bund sein oder beim Staat und nicht auf die einzelnen Rentner abgewälzt. Ja, es gibt einige Linke, die machen sich dann immer Sorgen und behaupten, auch in Aktien zu investieren wäre irgendwie Casino-Spekulation. Damit macht man sich ehrlicherweise lächerlich, denn wenn man sich über lange Zeiträume die Renditen an den Börsen anschaut, so, dann ist das schon mit Durchschnittsrenditen und Krisen eingerechnet, je nachdem von 5-10%. Also, und der Staat ist ja nicht darauf angewiesen, wenn es mal ein Jahr schlecht läuft, dann irgendwie seine Rechnungen zu bezahlen, das irgendwie verkaufen zu müssen. Anders als vielleicht eine Privatperson. Und wenn es den Druck nicht gibt, so, dann ist dieses Risiko, oh Gott, Totalausfall, nicht so groß. Und selbst wenn die Börsen crashen, wäre auch eine umlagefinanzierte Rente, hätte auch Probleme. Denn die Börsen crashen ja nur krass, wenn auch die richtige Wirtschaft krass crasht. So, und dann würde auch in einer Umlagefinanzierung die Rente Probleme bekommen. Deswegen, ich glaube, mit diesem, oh Gott, das ist Casino-Spekulation und ganz, ganz schlimm und Teufelszeug, damit, naja, verengt man einfach Spielräume für Verhandlungen, die man für gute Sachen wie Mindestlöhne, Steuersenkungen für die Arbeitnehmer, also Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel oder solche Sachen, nutzen kann. Und deswegen wäre das jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, das wieder abzuschaffen.
Okay, das war's für heute. Vielen Dank nochmal an Maurice und vielen Dank an euch, dass ihr so lange zugehört habt. Wir sind nächste Woche wieder da mit einem neuen Gast und auch mit einem neuen Thema. Wenn du den Podcast gut fandest und ihn immer noch gut findest, dann bitte gib uns ein Like, lässt viele Sterne in der Bewertung und wenn du es noch nicht getan hast, abonniert uns auf YouTube, auf Spotify, auf welchen Plattformen auch immer. Hauptsache, du abonnierst uns. Und Stichwort abonnieren. Wie ich am Anfang des Podcasts schon gesagt habe, wenn du uns magst, wenn du willst, dass wir noch viele Jahre lang weitermachen, uns aber noch nicht abonniert hast, das Printmagazin, bitte mach das. Alle Inhalte, die wir generieren, seien es die Videos auf YouTube, die kostenlosen Artikel auf unserer Homepage, wird nur finanziert dadurch, dass tausende Menschen jedes Jahr uns Geld überweisen, um unsere Printausgabe nach Hause geliefert zu bekommen. Das ist die Grundlage, auf der alles andere stattfindet. Wenn du also willst, dass dieser Podcast noch lange macht, bitte geht auf www.jacobin.de/abo und kauf dir selber eins. Vielen Dank und bis nächste Woche.